Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Hinter uns liegt ein außergewöhnlicher Weltcup mit einigen Besonderheiten und Weltpremieren. 5 Wettkämpfe haben wir am vergangenen Wochenende gesehen und wir werden unser Bestes geben, das alles in dieser neuen Ausgabe der Flugshow aufzubereiten. Und das mache ich, Luis Holoch, heute mit unserer Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen.
Ja, du bist die Einzige von uns, die sogar schon vor Ort gewesen bist in Lake Placid und hast dort sogar einen Podestplatz erzielen können am 8. Oktober 2005. Wie haben sich die Erinnerungen denn seitdem noch gehalten bei dir?
Ich weiß schon, dass das 20 Jahre jetzt her ist. Kann man gar
Das
nicht
weiß ich, ja.
ja, schon verrückt. Ja, also ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, gerade die Spring Amerika oder Japan, die habe ich immer sehr geliebt, weil das auch Orte waren, wo man sonst vielleicht nicht einfach mal so hinfährt oder hinkommt. Das war für mich immer was Besonderes. Das habe ich auch sehr wertgeschätzt damals. Das war nicht selbstverständlich. Und dementsprechend bin ich da meistens auch gut gesprungen. Das war ja damals auch, ich hatte damals eine OP an meiner Lunge und das war eigentlich so ein bisschen der Wiedereinstieg, glaube ich, war das damals. Und ja, da war es überraschend, dass ich da einen dritten Platz belegt habe. Und die kleine Schanze ist vom Profil fast so ähnlich, wenn ich die Bilder gesehen habe, wie von der großen. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert und ich denke, werden bestimmt auch viele Athletinnen und Athleten sagen, ist eben mal was anderes, was Besonderes. Und ich fand, das kam auch im Fernsehen so rüber. Und sie hatten ja auch außer Freitag wirklich super Wetter mit Sonnenschein und irgendwie hat man gemerkt, es ist irgendwas Besonderes, fand ich.
Ja, und gerade für die Skispringerinnen, deine Nachfolgerinnen, wenn man so möchte, ist es ja was Besonderes gewesen. Der erste Frauenweltcup in den USA und auch auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wie wichtig ist denn diese Expansion, wenn man sie so nennen möchte, für den Skisprungsport und vor allem für den Frauenskisprungsport aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, sie haben ja letztes Jahr da einen Anfang wieder gemacht mit den Männern und ich denke, es ist schon wichtig. Wir wissen auch, Olympische Spiele ist dann wieder in Salt Lake City, also auch in Amerika. Und wir sind ein internationales Geschäft und ich finde es sehr gut, dass eben auch die immer so weit nach Europa reisen müssen, dass wir eben auch mal dorthin reisen. Und es ist doch schön anzusehen. Klar sind es Reisestrapazen, aber das haben alle. Und die Amerikanerinnen hätten sich es bestimmt noch eher gewünscht, wo sie wirklich ihre, sag ich mal, ihre beste Zeit hatten im Frauenskispringen.
Ja, das ist ja das Paradoxe, ne? Also ich meine, zu eurer Zeit hat es das schon gegeben. Ihr seid da sogar im Sommer rüber geflogen und habt da Wettkämpfe bestritten. Es war halt damals Continental Cup, aber es war die absolute Weltspitze. Und jetzt kehrt der Weltcup dorthin zurück und man sagt, wow, das ist aber wirklich was Besonderes jetzt.
Ich finde eigentlich das Besondere so, das Ganze, wie der ganze Wettkampf dort stattfindet und weil es eben mal was anderes außer Skispringen in Europa. Und das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, in unseren COC-Zeiten war dann vielleicht doch vieles einfacher, weil man eben kein Fernsehbild liefern musste. Die Preisgelder waren eben nicht so hoch und dadurch hatte man die Chance, auch an mehrere Orten Ski zu springen und hatte auch manchmal eine viel dichtere Wettkampfserie, als es jetzt manchmal bei den Frauen ist. Das würde ich sagen, war eben der Rückschritt dafür, dass wir Weltcup geworden sind, obwohl das natürlich ein entscheidender Schritt war für unsere Entwicklung. Und es ist schön, dass es jetzt zurückgekommen ist, aber natürlich, klar, hätte ich mir das schon eher gewünscht und ich hoffe, ja, dass es so bleibt und nicht nur jetzt wieder so eine Momentaufnahme ist.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, auch die Schanze hat ja so ihre Eigenheiten. Ich muss sagen, ich fand das sehr erfrischend, einfach weil es nicht so eine 0815-Schanze ist. Wir alle kennen diese Großschanzen, die vom Profil her sehr, sehr ähnlich sind, aber das hat zumindest noch so eine Reminiszenz an die alte Zeit, kann man sagen. Und ich finde es auch irgendwie, es hat total Charme da, so ein bisschen noch dieses Oldschool-hafte, auch so wie die Türme da stehen und wie das drumherum so ist. Und so einen leichten modernen Anstrich hat das. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach sagen, hey, das irgendwie ist das cool, es ist was Erfrischendes, was wir nicht jede Woche sowieso schon sehen.
Ja, das muss ich auch sagen. Klar, es ist schön, dass jetzt vieles standardisiert wird und angepasst wird und auch zur Sicherheit der Athletinnen und Athleten beiträgt. Aber ich finde, so ein bisschen Abwechslung fehlt mir manchmal auch auf den Schanzenanlagen. Und wie du schon gesagt hast, das war eben mal wieder was anderes. Und ich weiß noch, man hat immer gesagt, man muss einfach nur über den Vorbau kommen, dann trägt es ein und dann gewinnt man an Höhe. So war es auf der Kleinschanze. Und wenn ich die Bilder gesehen habe, war es, glaube ich, auch so auf der großen Schanze. Also die sind irgendwie immer so rübergeschlichen oben und dann hat man gesehen, wer einen weiten Sprung macht, der wird immer höher und höher.
Hast du denn auch diesen dann am Ende doch von der FIS nicht anerkannten Schanzenrekord von Pola Bałtowska gesehen jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit den Tagen nicht durcheinander komme, am Freitag?
Da bin ich ehrlich, habe ich leider nicht gesehen. Aber ich glaube, die haben dann abgebrochen. Ich hatte es in der Liste gesehen, habe schon gedacht, wow, das
Ja.
ging sehr weit.
Ja. Ja, das war irgendwie so ein Freak-Unfall. Also ich meine, wir tun ihr jetzt nicht Unrecht, wenn wir sagen, das ist jetzt keine Springerin, die jetzt schon großartig Skisprunggeschichte geschrieben hat, aber die hat so einen starken Aufwind gehabt, dass ich glaube, die hat den Vorbau gar nicht mehr gesehen und ist dann wirklich fast ins Flache runter gesegelt. Ja, wäre natürlich sehr, 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 sehr cool gewesen, wenn sie den hätte behalten dürfen, aber die FIS sagt halt, ja, Springen ist abgebrochen worden, den zählen wir dann nicht.
Ja, ist ja im Endeffekt dann doch irgendwo richtig. Und klar, für sie wäre es eine bleibende Erinnerung. Und ich denke, so schnell hätte den Rekord dann auch niemand eingestellt. Aber es war ganz gut. Und man kann sich ja denken, was passiert wäre, wenn vielleicht eine der besten Athletinnen, die zurzeit da vorne mitspringen, bei solchen Bedingungen heruntergelassen worden wären. Und man kann froh sein, ich denke, dass hier nichts weiter passiert ist. Und ja, dass das einfach gut ausgegangen ist, trotz der Freude, dass der Sprung so weit war.
Wir haben noch eine Frage reingesendet bekommen vom Michi, der sich so ein bisschen darüber gewundert hat, dass es da so wenige Zuschauer vor Ort gab. Jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben leider keine genauen Zahlen. Wir wissen nicht, wie viele Leute da waren. Es waren wahrscheinlich nicht so viele wie letztes Jahr. Wir erinnern uns alle an die Polish Army, die da zu Gast waren und jetzt wahrscheinlich aus verständlichen Gründen gefehlt haben, ohne denen da was Böses zu wollen. Aber er fragt sich, wie kann sich ein Weltcup mit augenscheinlich so wenigen Zuschauern vor Ort eigentlich rechnen? In den letzten Jahren wurde immer wieder, wenn ich mich nicht irre, auch bei euch, ja, das stimmt, über Veranstalter berichtet, die zunehmend über ihre angeblich schwierige finanzielle Lage und daraus resultierende Probleme klagen, gerade Damen in Klammern Weltcups auszutragen. Und Lake Placid, wo jahrzehntelang tote Hose war, macht jetzt das dritte Jahr in Folge, leichte Korrektur, es war das zweite, und dieses Mal sogar mit Damen und Mixed obendrauf vor diesen paar Leuten. Das passt für mich zumindest auf den ersten Blick nicht zusammen. Macht Lake Placid irgendwas anders, fragt er.
Ich denke, die meisten Veranstalter tragen sich nicht mehr über die Zuschauer. Also selbst wenn die Stadien voll sind, wie in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, also wirklich bei der Vierschanzentournee, ich glaube, das ist ein schönes Zubrot für die Veranstalter, aber wirklich kostendeckend wird das nicht mehr sein. Ich glaube, die meisten Veranstalter werden nur ihr Gewinn oder ihr Plus-Minus-Null-Geschäft machen über die TV-Sender oder TV-Übertragungen. Klar ist da bei einer Vierschanzentournee bestimmt nochmal ganz andere Gelder möglich, weil das wird auf jeden Fall übertragen und das wird auch geguckt von so einer breiten Masse. Selbst die Skispringer sonst das ganze Jahr nicht gucken. Und Sponsoren, das ist A und O. Und ich denke mal, da haben die Amerikaner, weil es eben noch nicht so oft war und eher selten ist, vielleicht noch gute Chancen, das gut zu vermarkten, über Sponsoren eben.
Ja, und dann kommt sicherlich auch noch hinzu, dass wir da auch von einem, ja, in Deutschland würde man jetzt sagen, Olympiastützpunkt sprechen. Das heißt, da ist sowieso eine finanzielle Grundlage da. Deswegen konnten sie ja vor geraumer Zeit die Schanzen auch erneuern. Sonst wären wir da ja jetzt gar nicht. Also, wenn sie die alten Profile gelassen hätten, wären die nie ein Kandidat auch nur gewesen. Das muss man sicherlich auch noch dazu sagen. Und ansonsten, was das Thema angeht, es war jetzt sicherlich auch mal ein Versuch, auch die Frauen noch mit dazu zu nehmen. Hatten sie ja letztes Jahr schon angedacht, dann war ihnen das Risiko aber zu groß. Jetzt haben sie es mal ausprobiert, für mein Dafürhalten durchaus Erfolg. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Die Wettkämpfe sind gut durchgebracht worden. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der das doof fand da. Oder gesprochen, besser gesagt. Also auch die Athletinnen und Athleten waren ja sehr begeistert. Und man muss ja auch dazu sagen, sie haben jetzt sogar noch was geschafft, was andere bislang noch nicht geschafft haben, vielleicht auch gar nicht schaffen wollten. Sie waren der allererste Weltcup, der tatsächlich Equal Pay umgesetzt hat. Lake Placid hat den Frauen die gleichen Preisgelder bezahlt wie den Männern. Das könnt ihr auch online nachschauen, wenn ihr euch die Prize Money Rankings bei den Geschlechtern anschaut, diese PDFs, wo das aufgelistet ist. Allerdings auch mit zur Hilfenahme von einigen ehemaligen Athletinnen, mit denen du auch noch zusammengesprungen bist, liebe Uli. Und zwar Nina Lucy, Lindsey Vann, Jessica Jerome und Tara Gafferty-Motes haben ein Crowdfunding aufgesetzt, wo sie ursprünglich erstmal nur dafür sorgen wollten, dass die Quali-Siegerinnen ein Preisgeld bekommen. Da sieht man mal, was Selina Freitag Positives angerichtet hat mit ihrem Interview damals bei der Two Nights Tour. Sie haben aber tatsächlich so viel Geld gesammelt, dass sie auch diejenigen noch entlohnen konnten, die sonst kein Preisgeld bekommen, denn bei den Frauen bekommen ja nur die Top 25 im Weltcup ein Preisgeld. Das alleine ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich positiv. Oder was heißt es, glaube ich? Es ist sehr, sehr positiv. Die Athletinnen freuen sich da sicherlich drüber. Was glaubst du, was das für ein Signal sein kann, auch für die Zukunft, dass es jetzt ausgerechnet so ein vermeintlich kleiner Veranstalter wie Lake Placid geschafft hat, das umzusetzen?
Ja, erstmal großen Respekt, dass überhaupt sich wieder ehemalige Athletinnen dafür einsetzen, dass jetzt Athletinnen, wo nicht mal Amerikanerinnen vorne mit rumspringen, dass die Preisgeld kriegen, weil die vier haben nichts davon. Und ich denke, gerade die vier, die du aufgezählt hast, haben jetzt auch nicht das größte Stück vom ganzen Kuchen abbekommen. Aber die haben sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass das Frauenskispringen überhaupt erstmal dort ist, wo es jetzt ist, und dass Frauen Lake Placid springen. Gerade auch Lindsay Venn als erste Weltmeisterin überhaupt 2009, Jessica Jerome immer dabei, also. Mit denen bin ich ja wirklich, sage ich mal, meine gesamte Karriere fast von klein auf, wenn man so will, wenn man mal 13, 14 sieht, gesprungen. Also was ich mit denen erlebt habe. Und die waren da schon immer Vorreiterin. Irgendwie haben sie bloß nie von dem Stück dann was abbekommen, gefühlt. Und ja, was kann das für ein Signal sein? Ich glaube, irgendwann wird es die Gleichstellung geben. Aber das habe ich ja auch schon immer gesagt. Klar wäre es schön, wenn jetzt alles sofort und gleich, aber man muss trotzdem mal gucken, was sich in den letzten Jahren im Frauenskispringen getan hat und andere Sportarten. Die würden sich freuen, wenn sie nur einen Bruchteil davon geschafft hätten. Und das muss man auch mal wirklich immer wieder erwähnen, was jetzt in den letzten Jahren bewegt worden ist, weil man sieht, Carina Vogt, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, weiß nicht, ob die so viel mit den ganzen Titeln zusammen verdient hat, wenn man jetzt mal nur übers Geld spricht, wie jetzt vielleicht eine, die so eine gesamte Weltcup-Saison, wie die Nika Preuß, jetzt das zweite Jahr vorne ist. Das muss man auch mal ehrlich dazu sagen. Und schön, dass es jetzt gelungen ist. Ich denke, es wird noch trotzdem ein weiterer Weg sein, dass das wirklich immer gleich ist. Aber wir haben es ja zumindest mal bei den Großveranstaltungen das schon geschafft. Und es ist auf jeden Fall das richtige Signal. Und freut mich natürlich für die, die vorne waren und natürlich dann ausgerechnet in Amerika natürlich noch ganz vorne waren.
Ja, kann ich mich dir nur anschließen. Ich glaube, da gibt es gar nichts, was man negativ dran finden kann, wenn man sieht, da ist einerseits vom Veranstalter die Bereitschaft da zu sagen, hey, wir bezahlen grundsätzlich mal das Gleiche, wir übertreffen das, was die FIS verlangt. Und dann kommt von außen noch die Hilfe quasi, also das wirklich ein tolles Signal. Zeigt mal wieder, dass die Skisprungfamilie mehr als nur ein Hashtag in den sozialen Medien ist, wie ich so gerne zu sagen pflege. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob da andere Veranstalter aufstocken wollen und auch können. Aber das werden wir dann abwarten. Und du hast schon gesagt, ja, einzig am Freitag war es ein bisschen kompliziert, wo der Frauenwettkampf abgebrochen werden musste. Aber wenn man sich mal an andere Veranstaltungen erinnert, auch Doppelveranstaltungen, da wurde der Wettkampf dann einfach abgebrochen und gar nicht neu angesetzt. Jetzt muss man sagen, sie haben das Springen noch am selben Tag nachgeholt. Klar ist dann sehr, sehr spät geworden für alle, die sich das gegeben haben, und es ist auch ein langer Tag für die Athletinnen geworden. Aber auch das muss man ja sagen, positives Signal, dass man das Programm unterm Strich doch so durchziehen konnte, wie man sich das vorgenommen hat.
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber man sieht auch, was das für einen Veranstalter in den nächsten Jahren bedeuten wird und ob das immer so machbar ist, schwierig zu sagen. Also man hatte jetzt auch Glück, dass wirklich nur Freitag das Wetter nicht mitgespielt hat. Es hätte ja auch mal noch sein können, dass Samstag auch nur ein kleines Fenster ist. Und ich denke, da fallen die Frauen dann leider immer hinten runter, beziehungsweise werden vielleicht Wettkämpfe durchgezogen, wo einfach abgelassen wird, Hauptsache der Wettkampf ist durchgezogen. Und ich denke auch für die Veranstalter, das wird auf jeden Fall eine große, große Herausforderung. Klar hat jetzt Lake Placid gezeigt, man kann alles schaffen, wenn man möchte, aber kann man es auch auf Dauer und immer wieder.
Ja.
Und ich denke auch auf Dauer, wenn du solche Wochenenden als Athletin und als Athlet mitmachst, wird das auch sehr, sehr schnell auf die Substanz gehen. Das geht mal ein Wochenende, finde ich so. Aber wir haben uns ja auch schon in unserem Vorgespräch kurz unterhalten. Ich habe schon überlegt, ob die drei Wettkämpfe jetzt wirklich am gleichen Tag stattgefunden haben oder ob es irgendwie nur durch die Zeitverschiebung für uns jetzt so vorkam. Und ich habe schon gedacht, wie machen die denn das? Also die springen, Kurzsiegerehrung gefühlt. Und ich denke, das hat man dann auch bei einzelnen Athletinnen vor allem gesehen. Die Männer waren doch ein bisschen entzerrter. Und wenn dann noch Quali dazukommt und dies und das, also ich glaube, jedes Wochenende kann man das nicht so knallhart durchziehen.
Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Das ist wirklich der einzige negative Aspekt, den ich herausziehen würde jetzt an diesem Wochenende. Also dieser Zeitplan mit den Springen am Samstag um 16 Uhr die Männer, um 20:30 Uhr die Frauen und dann noch um 23 Uhr das Mixteam. Also es ist brutal langer Tag und wir mussten ja sogar in Anführungszeichen noch froh sein, dass es nur 8 Mixteams gab, die überhaupt gemeldet hatten. Ja, fand ich ein bisschen stressig. Auf der anderen Seite cool, dass es trotzdem geklappt hat, weil wie du sagst, wenn wir jetzt irgendwelche Wetterkapriolen gehabt hätten, dann wäre wahrscheinlich irgendein Wettkampf mal mindestens hintenüber gefallen. So war es sicherlich für alle an der Belastungsgrenze und sicherlich auch kein Modellversuch, den man jetzt zukünftig, wer weiß wie oft, wiederholen müsste, um das mal so zu formulieren. Ja, lass uns mit dem Mixteam anfangen und in das sportliche Geschehen reinschauen. Wie gesagt, es waren nur 8 Teams am Start, dementsprechend schnell ist das Ganze über die Bühne gegangen und ja, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, es wird eine ganz klare Sache. Norwegen gewinnt das vor Österreich und Slowenien und zack, auf einmal war das deutsche Team wieder auf der Matte und gewinnt vor Norwegen und Österreich. Es war im Grunde genommen spannend bis zum letzten Schluss, kann man sagen. Aber ich muss sagen, für mich kam dieser Sieg sehr überraschend. Also gerade aufgrund der Vorleistungen, die die Männer geboten haben, war für mich jetzt nicht mal mit einem Podestplatz zu rechnen, dass sie dann am Ende Erster wurden. Das hat mich dann doch überrascht. Wie ging es dir?
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch ein bisschen näher dazu. Ich meine, Slowenien haben wir auch gesehen, an wen es denn eigentlich hing. Eigentlich an der Person, wo man es nun gar nicht erwartet hat. Aber da hat man vielleicht auch gesehen, dass die Wettkämpfe ganz schön, naja, jetzt kommt wieder mein Standardsatz, was mit einem gemacht haben. Nee, Nika Preus, sie hat ja auch zweimal gewonnen. Das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten. Die hat auch ihre Serie jetzt ausgebaut, auch das gelbe Trikot und immer wieder hoch, eigentlich gar keine Zeit zum Durchatmen. Und ich denke mal, bei den Deutschen war es so, sie werden nichts erwartet haben. Also denke ich fast. Und ich glaube auch, der Philipp Raimund und Andreas Wellinger, vielleicht war auch mal der Druck im Kopf raus. Und die sind einfach mal gesprungen, ohne nachzudenken, weil sie bestimmt gar nicht erwartet haben, dass sie da jetzt ums Podest mitspringen. Und da haben ja alle irgendwie schon sehr gute Sprünge gezeigt, aber nicht mal ihre besten. Also, aber es hat einfach gereicht. Sie waren wieder mit Abstand, die konstantesten und es hatte keiner einen Ausreißer nach unten. Und Norwegen ist, muss ich auch sagen, sehr stabil gesprungen, aber ja, von der Irine Maria Kvandal hätte man vielleicht noch 1, 2 Meter mehr erwartet in den Sprüngen. Auch der Johan André Forfang war vielleicht noch nicht im Mixteam in Bestform, wenn man dann sieht, was er im Einzel geleistet hat. Und genau das hat den Deutschen verholfen, dass sie dann ganz oben standen. Und auch bei den Österreichern haperte es ein bisschen diesmal bei den Mädels. Und deswegen, ja, verdient gewonnen. War ja nicht mal knapp dann, sage ich mal, wenn man die Endabrechnung sieht. Und Slowenien war einfach, denke ich mal, die Nika Preuss. Ja, das ist jetzt mal passiert. Ich denke, die war auch irgendwo ein bisschen durch.
Also wenn man es aus ihrer Sicht beurteilen möchte, sie hat sich sogar den besten Wettkampf dafür ausgesucht, weil für ihre Ambitionen im Hinblick auf die Gesamtwertung, vor allem im Einzel, kam ihr das jetzt zu Pass. Also hätte sie sich den Patzer im Einzel erlaubt, würde sie jetzt nicht so komfortabel führen in der Gesamtwertung wie ja, dieser Fauxpas, der jetzt im Mix passiert ist. Es war auch nur der erste Durchgang, wenn man ehrlich ist. Und es war auch nicht der alleinige Grund, warum Slowenien es nicht aufs Podium geschafft hat. Da haben Ema Klinenets und Domen Prijoc auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es nicht gereicht hat. Und ja, es schaut zwar relativ deutlich aus für Deutschland. Einerseits muss man natürlich sagen, auch da, und das haben die deutschen Männer ja auch anerkannt, Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben sich einfach gesagt, ja, Agnes Reisch und Selina Freitag haben uns da wirklich durch den Wettkampf geführt. Die haben uns das so erleichtert, dass sie da in diesen Wettkampf rein sind. Und bei den Norwegerinnen, ja, wenn Erin Maria Kvandal die Coaches Request im zweiten Durchgang passend umsetzt, dann führt Norwegen vielleicht sogar vor dem letzten Sprung. Und dann bin ich gespannt, ob Andreas Wellinger gegen Johan André Forfang das ins Ziel rettet.
Ja, aber an dem Tag hat ja der Johan André Forfang auch nicht so ein, sage ich mal, vorgelegt, dass man denkt, jetzt muss ich aber sonst was herausreißen. Er hat halt einen sehr guten normalen Sprung gemacht, aber ist jetzt nicht übermäßig weit gesprungen auf der Schanze und denkt, das hat dann auch ein bisschen beruhigt. Und ja, spannend für die Weltmeisterschaften, gerade auch was das Request angeht von den Coaches, ob man es dann so einsetzt. Das wird, glaube ich, also ich möchte manchmal nicht gerade in der Norweger Haut stecken. Als Coach, ich habe da immer noch größten Respekt, wie sie das handhaben mit ihr, dass sie sich da höchstwahrscheinlich auch beide so einig sind. Ich würde gerne manchmal Mäuschen spielen, ob es nach jedem Wettkampf wirklich so zufriedenstellenden war zwischen beiden, aber dass
Ja.
sie irgendwo ihre Gesundheit schützen und sie auch respektieren, dass sie irgendwo auch höchstwahrscheinlich noch Respekt, vielleicht auch sogar ein bisschen Angst hat, weit zu springen und das so durchzuziehen, ich glaube, das würden wenige Nationen so machen. Und ich denke,
Würdest
weil du
du?
vorhin gesagt hast, für die Nika Preuz war es jetzt der beste Wettkampf, aber ich weiß ja, wenn man im Team springt, dann ärgert man sich fast noch mehr, weil man irgendwie für das Team ja gemeinsam gewinnen möchten. Und ich denke mal, sie hätte sich vielleicht irgendwo gesagt, naja, dann wäre es vielleicht doch lieber mal im Einzelnen ein Sprung passiert. Also
Ja.
so flapsig, wie du es jetzt vielleicht gesagt hast, hast du es nicht gemeint, aber ich denke, das wird sie schon sehr geärgert haben, dass sie nicht dazu beigetragen hat, dass Slowenien zumindest auf dem Podest ist.
Ja, geärgert, zweifellos, aber wenn wir schauen, sie haben fast 65 Punkte Rückstand aufs Podium. Also ich glaube, sie kann es eher verschmerzen, als wenn sie das jetzt für sich selber vergeigt hätte. Das wollte ich damit ausdrücken. Wir haben ja, weil du das Mixteam bei der WM gerade ansprichst, das ist ja das erste Mal, dass das bei einer WM dann auf der Großschanze stattfindet. Macht es das für einen Trainer einfacher oder schwieriger, eine Coaches Request anzuwenden aus deiner Sicht?
Du stellst mir Fragen.
Ja.
Naja, ich denke, es wird wieder wirklich darauf ankommen, wie die Jury die Fahrt zulässt. Und das haben wir ja schon oft bei der WM gesehen, wenn die Frauen und Männer zusammenspringen, dass die Männer komischerweise ein bisschen mehr Fahrt kriegen und die Frauen eher an der, naja, auf Deutsch gesagt, Kotzgrenze sind. Beim Mix probieren sie es ja schon immer sehr gleichwertig zu machen. Und ja, ich kenne Trondheim die Schanze jetzt auch nicht so genau, wie die jetzt umgebaut ist. Wie man da jetzt unten auch reinsegelt, das wird ganz entscheidend sein. Und wie weit die Frauen überhaupt springen dürfen. Und auf der kleineren ist es vielleicht manchmal schwieriger, weil du ja schon sehr weit springen musst, weil die Frauen ja schon sehr eng zusammengerückt sind. Auf einer 90-Meter-Schanze und auf einer 120er ist es doch noch ein bisschen entzerrt, das Feld, im Gegensatz zu den Männern. Und vielleicht fällt es dann doch ein bisschen leichter, das gar nicht machen zu müssen.
Ja, sind wir mal gespannt. Wir merken uns das auf jeden Fall mal vor, gerade wenn es dann um die Großschanzentscheidungen geht, das ja bei dieser WM auch dann in der zweiten WM-Woche. Und dann schauen wir auf die Einzel, die Frauen ausgetragen haben. Und da kann man schon fast beim Thema Coaches Request bleiben, weil da haben sich die Trainer dann mittlerweile selber überboten, in beiden Wettkämpfen sogar. Also wenn ihr euch da die Ergebnislisten aufmacht, da seht ihr doch einige Vermerke. Ja, gewonnen hat am Freitag Nika Preuß vor Erin Maria Quandal und Alexandria Lutit und dann am Samstag sehr erfreulich aus deutscher Sicht Nika Preuß vor Agnes Reisch und Selina Freitag. Und gerade bei Agnes Reisch habe ich mir gedacht, ach Mensch, das ist wirklich schade, dass sie ihr erstes Einzelpodium gar nicht so richtig auskosten oder verarbeiten konnte, weil sie ja so schnell wieder hoch musste, um im Mixteam teilzunehmen. Und wir haben das ja in der Vergangenheit gerade mit dir auch immer wieder besprochen. Du hast schon gesagt, ja, auch bei Weltmeisterschaften, bei Großereignissen, die Wettkämpfe sind so dicht aneinander, du hast gar keine Zeit, mal runterzukommen, das zu verarbeiten und musst dann schon wieder ran quasi. Und ich nehme an, deine Sicht der Dinge wird hier so nicht anders sein als bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel.
Ja, ich denke, es kann Vor- und Nachteile haben. Also das war jetzt sehr extrem, die drei Wettkämpfe. Ich glaube, da ist man einfach so im Flow an dem Tag. Ich glaube, das habe ich auch schon mal der Nika Preuß gesagt, dass einfach nach den zwei Siegen und auch souveränen Siegen vielleicht auch ein bisschen wieder Last abgefallen ist. Ich denke, sie wird natürlich ganz anders nochmal Interviewanfragen gehabt haben nach so einem Tag und dann gleich wieder mixt. Und so wird es auch der Agnes Reisch gegangen sein. Sie war jetzt knapp dran und hat ja eh eine Fabelsaison für sich bisher hingelegt. Und man weiß auch, Agnes Reisch ist jetzt eigentlich fast noch eine Top-Favoritin mit für die WM und fürs Mixteam aus deutscher Sicht. Also es wird für Katharina, glaube ich, auch nicht einfach werden. Und könnte natürlich auch bitter sein, wenn sie vielleicht beim Mix zugucken müsste, auch wenn noch ein bisschen Zeit bis dahin ist. Und klar, ich denke mal, so richtig sacken, das ganze Wochenende wird erst so ein, zwei Tage später bei allen oder wenn sie dann eben auf Rückflug sind, beziehungsweise Weiterflug, dass man da dann mal kurz runterfahren kann und überhaupt erstmal realisieren kann, was passiert ist.
Und die liebe Agnes gehörte ja auch zu dem Reigen, die an diesem Wochenende das ein oder andere Mal eine Coaches Request umsetzen musste. Sie hat es aber in allen Versuchen tatsächlich geschafft. Also diese 95% der Hillsides hat sie immer locker überflogen und konnte in dem Fall sogar für ihre Verhältnisse auch sehr, sehr sauber landen. Also sie eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass dieses Instrument, wenn man es denn an der richtigen Stelle einsetzen kann, durchaus seine Berechtigung auch hat.
Ja, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass es eigentlich gar nicht eingesetzt werden müsste, sondern nur im normalen, also im Ausnahmefall, dass das gar nicht so zu dem Mittel wird, um jetzt einen Wettkampf zu entscheiden, ist meine Meinung nach.
Ja, ist spannend. Also da haben die Trainer und mit ein paar konnte ich mich ja in dieser Saison auch schon vor Ort unterhalten. Da haben die etwas andere Sicht drauf. Sie sind sogar froh, wenn sie den einsetzen dürfen, weil sie dann sagen, dann haben wir das letzte Wort darüber, wie weit gesprungen lassen wird und nicht die Jury.
Ja, das stimmt schon. Gerade jetzt, gerade für die Irina Maria Quander, stell dir mal vor, diesen Coach-Request würde es für sie nicht geben, wo sie dann überhaupt wäre oder beziehungsweise würde sie auch jedes Mal freiwillig runtergehen, aber würde gar keine Punkte dafür verdienen. Dafür ist es schon gut, weil die Trainer natürlich ihre Athleten besser einschätzen können. Aber ich denke, für einen Athleten manchmal selber ist es auch eine ganz schöne Drucksituation, wenn der Coach weiß oder der Coach geht runter und man weiß, man muss jetzt so und so weit springen und jetzt stell dir mal vor, bei der WM, der Coach geht runter, um einen halben Meter schaffst du die Weite nicht und verlierst deswegen vielleicht überhaupt eine Medaille oder Gold. Es ist schon sehr schwierig, deswegen ist es, glaube ich, für alle Beteiligten schöner, wenn einfach die Jury die richtige Anfahrtsfluge festlegt und dann der Wettkampf eben so entschieden wird. Und ich habe mir auch, ich werde mal bestimmt noch drauf kommen, wieder in Lake Placid gedacht, ja, wo sollen die jetzt noch hinspringen? Also gerade, ich glaube, wo der André Vorfahren gewonnen hat, die anderen hatten eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwie das zu toppen. Also das habe ich wieder nicht so richtig nachvollziehen können.
Ja, würde ich mich dir anschließen. Bei den Frauen fand ich es diesmal tatsächlich ähnlich wie schon in Sao und weitestgehend auch in Willing, dass sie es einigermaßen gut getroffen haben. Also, dass sie da wirklich anständige Wettkämpfe haben umsetzen können. Vielleicht lag es auch daran, dass mit deinem ehemaligen Trainer Andy Bauer mal ein vernünftiger TD am Ruder war. Das stelle ich jetzt mal hier so in den Raum. Ich werde die These weder belegen noch widerlegen können. Aber der Jan Niklas hat uns, wie ich finde, eine sehr berechtigte Frage gestellt, nämlich ob wir das so einschätzen, dass Nika Prioz im Gesamtweltcup überhaupt noch schlagbar ist. Denn wie du schon angedeutet hast, Katharina Spieth hatte jetzt wieder kein besonders berauschendes Wochenende mit Platz 11, dann immerhin Platz 7, aber ja, wenn man sich die Gesamtwertung anschaut und den Vorsprung, den Nika Prioz jetzt aktuell hat, dann wird es schon ziemlich schwierig für Katar da nochmal zurückzuschlagen.
Ich bin jetzt ehrlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Wettkämpfe anstehen. Ich meine, in Japan habe ich eher gedacht, dass das Blatt eher noch auf Katharinas Seite ist und dass das wirklich in Sapporo, sage ich mal, jetzt nur ein Ausrutscher war. Aber irgendwas ist passiert, dass es eben nicht mehr so funktioniert. Und klar kann das auch mal ganz schnell noch bei Nika Priot passieren, weil bei Katar hätte ich es mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht vorstellen können, dass das jetzt so schlecht wird, in Anführungsstrichen. Ich meine, andere wären froh, wenn sie Platz 11 und Platz 7 belegen würden, aber wir wissen ihren Anspruch und ich denke mal, so nah, wie sie jetzt an dem gelben Trikot war, war sie vielleicht noch nie und vielleicht hat sie das auch ein bisschen verkopft, denke ich fast, dass sie jetzt unbedingt das gelbe Trikot die Saison gewinnen möchte und da vielleicht auch ein bisschen verkrampft ist, aber manchmal wissen wir auch ein paar Umstände nicht, wo wir nicht reingucken können, was vielleicht los ist. Wie gesagt, das Rad kann schon noch kippen. Das sind jetzt 100 Punkte. Wir wissen selber, wie schnell auch mal 100 Punkte weg sind. Da muss man nur einmal, was ich jetzt nicht hoffe für Nika, aber einmal disqualifiziert werden, einmal krank sein. Dann sind 100 Punkte auch wieder aufholbar. Aber wenn es jetzt so bleibt, dafür springt Nika fast noch zu stabil.
Ja, es sind nach aktuellem Stand der Dinge 201 Punkte Rückstand, die Katharina Schmid hat bei noch 9 ausstehenden Springen. Natürlich mathematisch absolut noch machbar, aber um mal einen ehemaligen Präsidenten des FC Bayern zu zitieren, the trend is your friend, und der ist gerade aktuell klar zugunsten auf Nika Priots Seite. Was ich an diesem Wochenende ganz spannend fand und um diesem kleinen Tief, wenn man es denn so nennen möchte, von Katharina Schmid noch so ein bisschen auf den Grund zu gehen, waren die Aussagen von Co-Trainer Thomas Juffinger, der an diesem Wochenende in der Verantwortung war. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass Katharina aktuell gegen ihr Gefühl und gegen ihre Intuition springen muss. Vielleicht erstmal, was bedeutet das überhaupt und wie schwierig ist das für eine Skispringerin?
Also was sie jetzt genau gemeint hat, ist natürlich jetzt schwer nachvollziehen, aber ich denke mal, sie macht alles wie immer und es funktioniert nicht mehr, muss jetzt vielleicht genau das Gegenteil machen, wie sie Skispringen gelernt hat, aber hätte er das vielleicht vor der Saison gesagt, hätte ich es be irgendwie besser nachvollziehen können, weil es hat ja schon funktioniert in der Saison. Also, oder sie haben irgendwas, es kam jetzt auch nicht irgend noch mal eine Materialveränderung oder weißt du, dass weiß ich nicht, ein Trainingssturz passiert ist oder irgendwas. Deswegen, ja, Es ist schwierig zu sagen, aber wir haben es schon so oft gesehen. Pius Paschke ist ja leider auch jetzt, sage ich mal, ein Negativbeispiel, wie schnell es im Skispringen gehen kann. Erst springt man alles davon und dann verändert sich eine Kleinigkeit und auf einmal überlegt man wieder, wie Skispringen geht. Und es wird ja dann nicht einfacher. Also der Kopf kommt ja immer mehr dazu.
Aber ich fand es trotzdem schön zu sehen, ähnlich wie schon in Sao. Ja, sie musste zuschauen und ich habe sie in Billingen auch danach gefragt. Ja, es ist ungewohnt für sie, weil sie schon so viele Team- und Mixteam-Wettkämpfe bestritten hat. Aber sie hat sich da trotzdem als Teamplayerin gegeben, mit ihren Landsleuten da mitgefiebert. Und ja, auch da wieder finde ich einen guten Eindruck insgesamt gemacht. Also sind wir mal gespannt. Jetzt nächstes Wochenende kommt Ljubno, sprechen wir nachher auch kurz drüber. Auch sicherlich nicht ihre Paradeschanze, auch da wieder Vorteil Nika Prioz. Aber wir haben schon so viele seltsame Wendungen im Skispringen gesehen. Von daher würde ich sagen, wir warten es einfach mal ab, wie sich's entwickelt. Ist dir denn sonst, wenn du dir die Springen und auch die Ergebnisse angeschaut hast, bei den Frauen noch irgendwas ins Auge gestochen im Speziellen?
Nee, ich glaube, deswegen mit Katar habe ich auch schon überlegt, was es sein könnte. Für mich ist manchmal Alexandra Lutit auch noch so eine kleine Wundertüte. Jetzt denkst du irgendwie, jetzt hat sie es. Und dann ist sie dann doch wieder weiter hinten zu finden. Die Österreicherinnen sind ein bisschen eingebrochen das Wochenende. Die kamen, glaube ich, nicht so zurecht, wie sie es erhofft haben. Insgesamt das Team sucht irgendwie gerade ein bisschen seine Form, habe ich das Gefühl. Kann jetzt natürlich auch bedingt an der Schanze ge gelegen haben. Ja, und sonst viel hat sich ja jetzt nicht verändert. Ich würde sagen, man merkt, man ist mitten in der Saison. So viel passiert da jetzt nicht mehr. Ich bin mal gespannt, die Japanerin, wenn die wieder mit voller Teamstärke zurückkommen, was sich da ergibt. Ja.
Das auf jeden Fall gut, dass du es noch erwähnst. Da werden sich vielleicht einige gewundert haben, warum das denn so ist. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ja jetzt ab heute die Juniorenweltmeisterschaft stattfindet, eben in Lake Placid und deswegen einige Verbände dann auch gesagt haben: Ja gut, dann schicken wir einige Springerinnen und Springer schon mal früher los. Sie springen zwar auf einer anderen Schanze, aber sie können sich zumindest trotzdem mal akklimatisieren, denn bei der Juniorenweltmeisterschaft wird ja nach wie vor auf der Normalschanze gesprungen, was sicherlich kein verkehrter Ansatz ist. Dann würde ich sagen, wir wechseln rüber zu den Männern und ja, ein Mann, der lange auf seinen ersten Saisonsieg warten musste, hat sich jetzt selber endlich mal belohnt. Ich glaube, da ist ihm nicht nur ein Stein, sondern eine ganze Gerölllawine vom Herzen gefallen. Johann-André Forfang gewinnt das erste Springen vor Jan Hörl und Daniel Schofenig. Der schlägt dann am Sonntag zurück, gewinnt wieder vor Jan Höll. Man könnte sagen, der ewige Zweite in dieser Saison und Angela Niszek wird Dritter. Ja, und dieselbe Frage, die Jan Niklas uns zu Nika Prioz gestellt hat, hat er uns auch zu Daniel Schofenig gestellt. Ist der Mann in dieser Saison überhaupt noch schlagbar? Was sagt dein Gefühl?
Ich glaube fast nicht. Ich hätte schon gedacht, dass der Jan Hörl vielleicht noch mehr drankommt. Und der springt ja auch so eine super Saison. Er tut mir ja schon fast ein bisschen leid, dass er fast immer nur in Anführungsstrichen Zweiter wird. Das ist schon bitter, gerade wenn wir auch wissen, wie die Vierschanztournee für ihn ausgegangen ist. Wo er auch, denke ich mal, hinten runtergefallen ist, auch was das Mediale und so betrifft. Ich denke, hätte er die Vierschanztournee gewonnen, könnte er da drüber hinwegsehen. Aber so kann es natürlich bitter sein. Vielleicht holt er sich bei der WM dann alles zurück, weil ich denke, nach so einer Saison hätte er es verdient. Aber der Daniel Schofenig muss man wirklich sagen, ich glaube selbst, also beim ersten Einzelwettbewerb sind ihm die Sprünge nicht so gelungen oder hatte vielleicht auch mal nicht so das Quäntchen Glück, was man eben braucht. Und trotzdem wird er dann eben Dritter und dann schlägt er so souverän zurück am zweiten Tag. Und ja, also es wird schon verdammt schwer sein, ihn zu knacken. Aber die Männer haben wirklich noch eine extrem lange Saison vor sich. Man glaubt es gar nicht, obwohl man ja schon fast Mitte Februar ist. Ich sag mal, machbar ist es, wenn, traue ich es wirklich nur noch Jan Hörl zu, dass er angreift, weil er eben doch so stabil ist.
Ja, und auch wenn man sich den Punkteabstand anguckt, also selbst Stefan Kraft als Dritter, der hat 564 Punkte Rückstand auf Daniel Schofenig. Also ich glaube, da kann er die Titelverteidigung abhaken. Die
Auch mit
Männer
der
haben
Form, die
noch
der Stefan Kraft gerade hat. Also er sucht ja
das,
auch gerade. Er ist eigentlich nur zur
ja.
Tournee so überragend gesprungen und seitdem sucht er ja wieder mehr oder weniger nach der Form. Aber natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, muss man auch dazu sagen.
Ja, also hätte der jetzt einen deutschen Pass, wären wir, glaube ich, gar nicht so böse drum. Jan Höll hat 203 Punkte Rückstand, es sind aber in Anführungszeichen nur noch 8 Springen, die auszutragen sind, aber ich gebe dir vollkommen recht, auch ich sehe maximal ihn noch als Konkurrenten. Und nein, ich meine, bei Daniel Schofenig haben wir uns ja nach der Tournee gefragt, was macht das jetzt mit ihm, um dich mal zu zitieren? Kostet ihn das so viel Energie oder nimmt er den Schwung einfach mit und er liefert die Antwort Sprung für Sprung, Wochenende für Wochenende auf der Schanze. Also von daher weiß ich auch nicht, wer ihn schlagen soll, außer er sich selbst, ehrlicherweise.
Also ich glaube, die Tournee war für ihn eher dann wirklich der letzte Dosenöffner, auch im Kopf. Der
Ja.
ganze Druck war raus, ich glaube, weil er auch gar nicht mehr mit gerechnet hat. Und ich glaube, da ist so viel Lockerheit reingekommen. Und er ist ja so, was ich in Bildern, ich kenne ihn so gar nicht persönlich oder dass ich ihm mal begegnet bin, jetzt bewusst. Er kommt ja so locker, so entspannt rüber, ist auch gar nicht so ernst, aber auch nicht überdreht, finde ich. Das finde ich eigentlich, dass er jetzt nicht so überdreht ist. Und ich glaube, was ihm schon auch sehr zugute kommt, denke ich, sein Auftreten insgesamt, auch sein Englisch. Er ist sehr sicher in dem Ganzen, was er macht und hat immer irgendwie einen Plan, ein Konzept und ja. Aber der Druck für die WM wird natürlich jetzt nicht geringer. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das ja dann ja eine Hörstunde.
Ja, und ich glaube, wenn wir schon beim Druck und bei der WM sind, der Druck wird ja auch für die dann Gastgeber nicht geringer, aber man hat so das Gefühl, auch wenn man das im Skispringen immer sagt, ja, das geht nicht, die Formkurve, die sie haben, zeigt Richtung Heim-WM doch deutlich nach oben. Also was die Norweger gerade mannschaftlich an diesem Wochenende abgeliefert haben, also wenn wir uns das anschauen, Vorfangen und Lindvik zusammen in den Top 10 im ersten Wettkampf und dann sind sie sogar zu dritt im zweiten Wettkampf. Also da scheinen die aktuell vieles, vieles richtig zu machen und gerade noch rechtzeitig in Form zu kommen für ihr Großevent zu Hause.
Ja, ich finde aber den Aufwärtstrend sieht man jetzt schon eine ganze Weile so schleichend, sage ich mal. Man hat auch gesehen, vor allem auch beim einzelnen Springern, in einzelnen Sprüngen, dass man sieht, sie sind auf dem richtigen Weg. Klar, der André Vorfang wird jetzt viel dazu beigetragen haben, dass ein bisschen Druck rausgenommen wird. Dass so einer zieht ja auch die ganze Mannschaft mit, was ich schon oft gesagt habe. Wenn du einen vorne dabei hast, der zieht die ganze Mannschaft mit. Allein, weil der Druck von der ganzen Mannschaft genommen ist, die anderen freier aufspringen können. Und es geht Richtung Heim-WM. Ich denke, sie haben viel trainiert in Trondheim. Und ich hatte sie ja eigentlich auch, wissen wir ja, viel weiter schon vorne gesehen für die ganze Saison, gerade nach Klingenthal, weil sie mir das sehr gut gefallen haben mannschaftlich. Und jetzt kommen sie langsam so im Schwung, obwohl das, wie du aussagst, sehr schwer ist, im Skisprung wirklich so punktuell zu trainieren. Passiert ja eher so, sage ich mal, in den Ausdauersportarten, wo man das wirklich so extrem steuern kann. Im Skispringen ist das schon sehr schwer.
Ja, und aktuell hat man den Eindruck, die deutschen Skispringer können nur so ein, ja, zuschauen und ein bisschen staunen, was denn aktuell passiert. Es war jetzt nicht so katastrophal schlecht wie in der Vorwoche in Willingen, aber Top-10-Plätze haben im Einzel nach wie vor nicht rausgeschaut. Es sind punktuell sehr, sehr gute Sprünge dabei, wie zum Beispiel von Philipp Raimund, aber dann eben halt am Freitag und nicht am Wochenende. Und zumindest Andreas Wellinger hat so ein bisschen an den Top Ten geschnuppert, Karl Geiger auch. Ja, gibt's irgendwas aus deiner Sicht, was aktuell Hoffnung macht, dass man sich zur WM nochmal fängt, frage ich mal so platt.
Ja, ist wirklich schwierig. Ich habe jetzt gedacht, nach dem Mixed, gerade beim Andy Wellinger und ich glaube auch beim Philipp Raimund, weil der hat ja wirklich einen super Aufwärtstrend gezeigt, ab Hälfte der Tournee, dass es vielleicht wirklich noch positiv dazu beiträgt, dass sie auch in den Einzelnen noch weiter vorne sind. Auch ich denke, ich meine, das habe ich ja auch gesagt, der Andy Wellinger war ja auch am Anfang der Saison schon auf Podest und ich habe manchmal wirklich fast jeden Wettkampfwochenende, denke ich, jetzt wird's, jetzt geht der Knopf auf, jetzt springt er ganz vorne mit dabei, weil er ja wirklich so, so gute Ansätze hat. Man muss sagen, er hat dann auch oft, wenn er richtig gute Sprünge gemacht hat, meistens nicht das Glück gehabt mit dem Wind, muss man auch wirklich sagen, auch wenn man nicht so viel darüber reden soll, aber dass das manchmal auch nicht belohnt worden ist und natürlich im Kopf ist es wieder nicht so ein gutes Ergebnis. Da kann der Trainer dir noch 100 Mal sagen, das war der beste Sprung. Aber das ist immer so, wenn es nicht läuft, kommt das andere eben auch nicht zusammen. Und puh, so lange ist es nicht mehr bis zur WM. Also ich tue mich da wirklich schwer. Aber wir haben wieder gesehen, Mixteam hätte keiner mit ihnen gerechnet. Wäre es die WM gewesen, hätten sie eine Goldmedaille um den Hals gehabt. Und dann wäre auch
Ja.
schon vieles gut gewesen. Also wirklich da eine Prognose abzugeben, sehr, sehr schwer. Also es ist mir trotzdem Rätsel, dass die Deutschen insgesamt so eingebrochen sind, auch wenn man dann in COC guckt, irgendwie funktioniert da gerade gar nichts und ich weiß auch nicht, was da jetzt komplett wieder falsch gelaufen ist.
Ja, unser Flugshow-Grandler, der liebe Tobi, Grüße gehen raus an dich an dieser Stelle. Der hat zwar Pause, aber zumindest sein Lieblings-Insta-User, der Rodeo-Clown, hat uns mal wieder geschrieben. Ich fasse das mal im Groben zusammen, beziehungsweise picke mal die Kernaussagen raus. Die Deutschen springen aktuell eigentlich mehr oder weniger, wie man es vor der Saison erwarten konnte. Wir wurden im Dezember von Paschke angesteckt und dazu muss ich mich auch zählen. Er schreibt aber auch, ich bin jedoch nicht wirklich überrascht, dass die Leistungen der DSV-Männer so sind, wie sie im Augenblick sind. Es ist ungefähr das, was wir in den letzten Jahren auch zu sehen bekamen. Und er fügt hinzu, es wird die nächsten Jahre aus seiner Sicht auch so weitergehen. Und ich bin schwer geneigt, ihm dazu zu stimmen. Klar war der Saisonstart extrem stark, aber schon damals dachte man irgendwie auch so ein bisschen, na, ob sie das wirklich lange aufrechterhalten können. Und jetzt aktuell werden wir ja eines Besseren belehrt, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber der Saisonstart war ja schon richtig, richtig gut. Ich sage ja, Andreas Wellinger war ganz vorne mit dabei. Es waren ja einige, es war ja nicht nur der Pius Paschke, der jetzt wirklich so überragend gesprungen ist. Und die letzten Jahre sind eigentlich sehr gut für den deutschen Skiverband gelaufen, wenn man das so möchte. Klar hat vielleicht der Gesamtweltcup-Sieg gefehlt, aber wenn man auch die letzten Weltmeisterschaften mal betrachtet mit Andreas Wellinger und was sie da auch an Medaillen abgeräumt haben, glaube ich, können wir uns nicht beklagen. Aber wo ich ihm vielleicht recht geben muss, dass irgendwie der Nachwuchs gerade irgendwie ganz schön in Stocken geraten ist. Und jetzt wäre das eigentlich mal die Chance gewesen für einen Felix Hoffmann, für einen Konstantin Schmid. Auch wenn der Stefan Leier die letzten Jahre dabei war, aber sich da wirklich nochmal festzubeißen und, sagen wir auch locker, nächstes Jahr wieder A-Mannschaft zu sein. Auch so groß war die Chance noch nie, bei einem WM-Team mit dabei zu sein. Auch für einen Martin Hamann, aber das habe ich ja gemeint, auch selbst da. Ich weiß nicht, wo es da gerade klemmt im Skiverband. Sie hatten aber schon mal so eine Saison, auch ich glaube mit dem Steff, und ein Jahr später war wieder alles super. Ja, schwierig zu sagen. Ist jetzt der Wechsel fehlt jetzt wirklich langsam, außer mit Philipp, dass jetzt wirklich mal ein junger Athlet sich festbeißt und auch eben mit vorne springt, was jetzt die anderen Nationen dann doch über die Jahre geschafft haben, dass immer wieder ein neues Gesicht aufgetaucht ist. Wenn man jetzt mal die Polen davon abzieht,
Ja.
die haben es dann doch immer geschafft, ein neues Gesicht zu zeigen. Das fehlt jetzt vielleicht bei den Deutschen ein bisschen.
Ja, genau, und die Saison, die du angesprochen hast, wo das nicht lief, das war auch die letzte WM-Saison. Wenn wir uns daran erinnern, da lief auch nicht viel zusammen. Da lief sogar noch weniger als jetzt diese Saison. Und die WM hat es dann unterm Strich rausgerettet,
Gerettet.
vor allem mit den Medaillen auf der Normalschanze. Also so gesehen.
Aber dann lief die nächste Saison besser. Also es war auf jeden
Genau,
Fall,
ja,
dann
das
hatte ich
war
es
dann
jetzt
die
nicht mehr
letzte
ganz so,
Saison.
dass es die
Ja.
WM-Saison ist.
Genau, ja.
Ja, das ist so ein bisschen wechselhaft gewesen, sagen wir mal, bei den Deutschen.
Ja, aber
Aber das
also
neue
mit.
Gesicht fehlt auf jeden Fall. Da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich verfolge jetzt nicht hundertprozentig Nachwuchs, aber so richtig wüsste ich jetzt auch nicht, wer sich da jetzt festbeißen soll. Und wie gesagt, so groß wie jetzt die Tür offen war für die A-Mannschaft, war es, glaube ich, die letzten Jahre schon lange nicht mehr.
Definitiv, ja. Und aus dem COC hat man das Problem, es bietet sich keiner so recht an. Man sieht es ja auch ganz gut daran, dass man jetzt ab der Saisonhälfte diesen Quotenplatz auch verloren hat, weil es die anderen da nicht schaffen, die Top-Ergebnisse zu holen, was zugegeben auch nicht einfach ist, weil das COC-Level ja nur zugenommen hat in den letzten Jahren. Aber wenn du da jemanden reinbringen möchtest, dann muss der ja auch ein gewisses Level haben und dafür musst du im COC vorne mitspringen und dann noch der letzte Schwenker zur Junioren-WM, wenn man sich die Namen anguckt, die dahin gesendet werden, das sind auch keine Medaillenversprechen, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, dann stellt sich ja automatisch die Frage, in welcher Konstellation, in welcher Besetzung fährt man jetzt weiter? Stefan Laie hast du angesprochen, der hat jetzt, obwohl er in Willingen gar keine Punkte geholt hat, hat er trotzdem die Chance bekommen, ist jetzt zweimal 26. Geworden. Und irgendeinen musst du ja jetzt für Pius Paschke wieder rausnehmen. Aber wer ist es dann, fragt man sich.
Also, ja, also tue ich mich wirklich auch schwer, wen er jetzt raussetzt. Das würde ich jetzt auch keinen Namen nennen wollen. Und vielleicht geht er wirklich dann knallhart nach der Ergebnisliste oder wo wirklich auch noch gar kein Aufwärtstrend zu sehen ist. Genau. Ich bin auch mal gespannt, wie der Pius jetzt zurückkommt. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt so zurückkommt, dass er sagt, er wird wieder ganz vorne mit dabei sein.
Stelle ich mir auch schwer vor, ja. Aber er ist jetzt in Sapporo wieder mit dabei. Wir nehmen jetzt auf, bevor das deutsche Aufgebot geschickt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefan Laie nach den Ergebnissen rausgenommen wird, weil dafür war es zu gut, wenn man das so nennen möchte. Die Polen hast du auch gerade ganz kurz erwähnt. Wenn mich nicht alles täuscht, haben sie es tatsächlich am Sonntag das erste Mal geschafft, alle 5 Springer in dieser Saison in den zweiten Durchgang zu bekommen, was man ja schon als Erfolg bezeichnen muss, wenn man sich die Saison anguckt. Wir wurden gefragt, war das jetzt was Einmaliges oder kommen sie wieder zurück zur alter Stärke? Also zur ganz alter Stärke, zu ihren Top-Zeiten werden sie in dieser Saison definitiv nicht kommen. Ob das jetzt regelmäßiger wird, also auch da absolutes
Das
Team,
kann ja
Wundertüte.
aber auch nicht der Anspruch sein von den Polen. Also man muss ja
Natürlich
mal
nicht.
überlegen, dass man sich, also klar ist das jetzt nach den Wochen erstmal gut, aber es kann ja, also ich glaube nicht, dass die das zufriedenstellt. Und wenn sie jetzt ihren Pavel Vasek nicht hätten die Saison, dann könntest du schon fast sagen, pack dich hier zusammen und kommt nächstes Jahr wieder, so hart es jetzt klingen mag. Also wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, Jakob Wolny war auch wirklich, denke ich mal, für seine Verhältnisse ein Ausrufezeichen. Dem kann man jetzt da vielleicht nicht so. Aber ob das wirklich jetzt der Durchbruch war für das Wochenende? Wo man auch dachte, wie der Piotr Schüler, der hatte ja auch schon wirklich ein paar gute Wettkämpfe und dann ging wieder gar nichts. Und das ist ja so ein bisschen das Erschreckende, dass da gar nicht, also, dass die wenigstens nicht mal konstant um Platz 15 oder so mitspringen,
Ja.
finde ich. Und das ist ja so, dann geht ein Wochenende gefühlt wieder überhaupt nichts. Und ist ja, die Polen sind ja ganz bezeichnend. Ich weiß nicht, wie schnell die das aufholen, da wirklich im Weltcup wieder mitzuspringen. Und ich bin auch mal gespannt, wer jetzt wirklich noch alles. Ich denke mal, das Einzige, was sein kann durch die Olympischen Spiele, die dann 2026 anstehen, dass dann alle nochmal sagen, ein Jahr hänge ich noch dran, aber ich glaube, danach wird es eine riesengroße Karriereende, Rücktrittswelle geben.
Ja. Definitiv. Und dann machen sie sich verbandsintern noch Baustellen auf, indem Adam Małysz nicht mal durch die Blume, sondern im Fernsehen sagt, er hätte sich dann doch ein bisschen mehr erhofft, was den Einsatz und das Engagement von Alexander Stöckel angeht und plaudert dann auch noch raus, dass der ihm dann eine E-Mail geschrieben hat. Und um ein Treffen gebeten hat. Also das irgendwie wirkt das auch alles ja anders, alles andere als harmonisch da innerhalb des Verbandes.
Aber das ist ja schon die ganze
Ja.
Zeit so. Man hat ja ganz viel durch die Frauen mitbekommen, was da eigentlich ein bisschen los ist. Da war es vielleicht noch mehr, weil da lief ja auch gar nichts, weil sie es eben auch verpasst haben, überhaupt mal eine Struktur reinzubringen. Und ich
Ja.
denke mal, bei den Männern war noch ganz viel, weil der Erfolg eben da war. Da spielt es keine Rolle. Da waren auch alle zufrieden, hat man auch mal manches vielleicht weggesteckt und nicht so ernst genommen oder einfach drüber hinweggeschaut. Aber jetzt, wo es nicht läuft und jeder mal offen sagt, was vielleicht schief läuft und vielleicht auch schon die letzten Jahre schief lief, was vielleicht auch manche schon vorhergesehen haben. Das ist natürlich in so einer Situation, dann wird dann zehnmal gewichtet. Und ja, es macht es aber natürlich fürs Team nicht leichter.
Das kann man definitiv so festhalten. Ich denke mal, das wird ein Thema sein, was wir auch im Saisonrückblick nochmal aufgreifen werden oder dann, wenn die Saison vorbei ist, ja, dann mal versuchen, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten, weil irgendwie lässt es einem ja auch keine Ruhe, was da eigentlich so abgeht. Der Jonas hat uns noch gefragt, ob Kilian Payer als 31. Weltcup-Punkte bekommen hat. Nein, hat er nicht, denn es bekommen nur die besten 30 Weltcup-Punkte, egal wie viele Leute in den zweiten Durchgang kommen. Und dann kommen wir zur Odyssee dieses Wochenendes. Fand ich sehr amüsant, das zu verfolgen, auch wenn das eigentlich ein bisschen ja fast schon tragikomisch ist, was Halvor Egner-Granerud da so passiert ist, beziehungsweise was er sich teilweise auch selber eingebrockt hat. Denn der gute Mann hatte einen Schreibfehler in seinen Reisedokumenten und durfte dementsprechend nicht planmäßig aus Oslo rüberfliegen in die USA, ist dann mit einem Tag Verspätung geflogen, aber erst so angekommen, dass er erst zur Quali in Lake Placid eingetroffen ist, die er dann ohne Trainingssprung bestritten und auch gemeistert hat. Also dafür erstmal Respekt. Aber er musste sich auch noch von Kollegen und sogar vom örtlichen Museum noch seine Ausrüstung zusammenklauben, weil die, bis er dann wieder abgereist war, einfach nicht eingetroffen ist. Ich weiß nicht, Juli, bist du schon mal mit ausgeliehener Ausrüstung gesprungen? Falls ja, was hat das mit dir gemacht?
Das hast du mich letztes Mal schon gefragt, weil wir doch in Japan das gleiche Thema mit den
Ah
Frauen
jo,
hatten.
stimmt, ja.
Und ich glaube, wenn, bin ich höchstens mal früher einen anderen Anzug gesprungen. Vielleicht sogar mal die Ski. Ich glaube, in Salt Lake City kamen sie mal nicht an. Aber man kann das auch nicht mehr vergleichen, weil es hat sich materialmäßig so viel verändert. Und gerade die Anzüge, das sind ja eigentlich maßgeschneiderte Anzüge. Das war ja zur damaligen Zeit noch nicht. Da konntest du einfach jeden Anzug nehmen, hauptsache die Größe hat ungefähr, also die Körpergröße hat gepasst. Da musste mal. Da war das total egal, was du für einen Anzug gesprungen bist. Wenn du Glück hattest, hast du sogar noch einen guten erwischten Stoff. Das ist aber heute fast gar nicht mehr möglich, dass er das überhaupt hingekriegt hat. Ich weiß nicht, hat er einen Anzug selber gehabt? Weißt du da was? Für einen
Ja, den hat
Anzug?
er im Handgepäck dabei
Weil
gehabt,
sonst
ja.
wäre es jetzt gar nicht funktioniert. Genau, die hatten
Ja.
wir auch oft im Handgepäck die letzten Jahre dann dabei, dass er
Ja.
auch eben nicht knickt und so, weil sonst funktioniert es gar nicht mehr. Und das ist selbst, also, dass er
Ja.
das so überhaupt dann hinbekommen hat, das Wochenende. Aber natürlich, die WM steht vor der Tür, er möchte ein Teil der norwegischen Mannschaft sein. Ja, mal gucken, wie sie das werden und wie viel sie dann überhaupt mitnehmen. Ich denke mal, vielleicht nehmen sie auch mehr mit als andere Nationen, weil es eben Heim-WM ist. Aber ja, so ein Wochenende ist dann trotzdem ärgerlich, aber trotzdem Respekt, wie er das gemeistert hat. Und gerade Platz 7, das muss man dann erstmal schaffen.
Ja, also das hat mir auch wirklich
Vielleicht nimmt
allergrößten
das
Respekt.
Material gleich mit. Dann soll er es gleich mitnehmen, wenn es so gut funktioniert hat.
Das war wirklich sehr schön. Also wie er die Skisprung-Gemeinde da über seinen Instagram-Kanal vor allem auf dem Laufenden gehalten hat. Wirklich, sobald es ein Update gab, hat er was in seine Story gepostet. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Er hat ja auch wirklich einen feinen Humor, der Mann. Und er hat dann auch noch symbolisch gefilmt, wie er den Leuten ihre Sachen zurückgegeben hat. Und den Helm, den er aus dem Museum hatte, den hat er auch noch unterschrieben. Fand ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, am Samstag hat er halt echt Pech gehabt im zweiten Durchgang, aber das zieht sich auch durch seine Saison, dass er da immer so ein bisschen der Gelackmeierte ist. Sonst hätte er zumindest mal in die Top 15 noch springen können. Ja, und dieser siebte Platz am Sonntag. Genau, das war der Wochentag im zweiten Wettkampf. Sein zweitbestes Saisonergebnis. Und ich finde, für das, was er da übermittelt hat, wie dankbar er sich da gezeigt hat und dass er es mit Leistung auf der Schanze noch zurückgezahlt hat, finde ich, liebe Uli, können wir ihm auch guten Gewissens den Adler der Woche geben.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch dazu sagen wollte, ah, vielleicht war es das mal, dass er nicht so viel nachgedacht hat, weil er mit so vielen anderen Dingen beschäftigt war. Ja,
Ja.
das ist ja manchmal das genau, was es dann manchmal ausmacht, weil du nicht so vielleicht mal aus diesem ganzen Fokus, aus diesem ganzen Rhythmus geholt worden bist, was natürlich manchmal negativ sein kann. Aber bei ihm war es vielleicht genau positiv, weil er mit so vielen anderen Dingen beschäftigt mal war und dann einfach dankbar war, dass er vielleicht überhaupt springen konnte und ja, gemerkt hat, es funktioniert und deswegen, also ich habe das ja fast ernst gemeint, er soll das Material gleich mitnehmen. Also wenn es nicht läuft, muss er nach Liegplatz jetzt sich den Helm holen.
Aber
Nee,
stellen Sie
kann
sich
man
mal
aber
vor.
gerne, also
Ja.
ich kann man gerne, sehr gerne machen mit Adler der Woche, weil es ja so doch eine besondere Geschichte war und dann mit so einem Ausgang, ja,
Ja.
das schaffen die wenigsten.
Man stelle sich mal vor, der Mann, ich weiß nicht, wie lange die Reise nach Lake Placid eigentlich ist, aber es ist ja eine zweistellige Stundenanzahl, fliegt dahin und darf dann oder kann keinen Sprung am gesamten Wochenende machen. Also das wäre ja wirklich auch in negativer Hinsicht dann echt ein Dämpfer gewesen, aber. Ja, wie gesagt, wie er das gemeistert hat, wie er das mit Humor genommen hat, wie er gesprungen ist, wirklich Chapeau, sagen wir in der Flugshow. Und dann können wir uns noch überlegen, wem wir denn den Adler bei den Frauen geben wollen. Es gab zumindest den Vorschlag vom DAD, dass wir ihn Pola Beltowska geben. Ich weiß nicht, ob er darauf angespielt, dass sie ihr den Schanzenrekord ja quasi wieder weggenommen haben oder ob es darum ging, dass sie dann trotzdem ihre ersten Weltcup-Punkte überhaupt geholt hat als 28. Finde ich aber beides sehr gute Argumente für sie.
Ja, ich denke auch, dass wir ihr den mit gutem Gewissen geben können und den sich auch verdient hat. Und wir wissen selber, hat man ja schon das Thema, wie schwer es überhaupt da gerade ist, für den Verband zu springen vielleicht. Und dann ist es wenigstens eine kleine Aufmunterung unsererseits und vielleicht auch ein Mutmacher, dass sie da dranbleiben sollen.
Sehr gut, dann haben jetzt beide polnischen Skispringerinnen, die in dieser Saison gepunktet haben, in dieser Saison schon einen Adler von uns bekommen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Quote. Und dann hat uns der Dada noch gefragt, könnte man in Zukunft ein Doppelwochenende in Nordamerika machen, zum Beispiel mit Whistler? Da wieder der Rückblick auf deine Zeiten. Ihr hattet sowas in der Vergangenheit, also habt ihr zumindest mehrere Standorte in Nordamerika gehabt. Aktuell stelle ich mir das ehrlicherweise schwierig vor, zumindest jetzt zeitnah.
Ja, also der Kalender ist ja schon sehr voll. Ich finde es ja schon mal gut, dass sie jetzt wenigstens für die Männer dann nach Japan gemacht haben, also dass sie nicht erst wieder vielleicht einen Spring in Europa gehabt hätten und dann nach Japan fliegen, dass zumindest mal einfach andersrum fliegen können, sage ich mal, in Japan landen. Klar müsste sowas eigentlich schon mehr fokussiert werden, wenn einmal die Reise auf sich genommen wird und die Leute da drüben sind, aber es ist eben auch eine lange Zeit. Dann die Veranstalter müssen zustimmen, die Gelder müssen da sein, das sind wir wieder am Anfangsthema und das alles zu organisieren, ich glaube, das ist jetzt nicht der einfachste Weg.
Ja, also Whistler stelle ich mir sehr schwierig vor, da vor allem wegen des Thema Geld und vor allem von Lake Placid aus rüber nach Whistler ist ja auch nochmal echt ein weites Stück.
Ja, da
Darf
fliegt man
man.
von nochmal ein ganzes Stück. Also das ist jetzt
Ja.
ja nicht nur, weil man jetzt vielleicht auf dem Kontinent ist.
Ja, hupp.
Genau.
Ja. Ist jetzt nicht wie Willingen und Oberstdorf oder so. Was ich mir vorstellen könnte, ist gerade im Hinblick ja auch auf die übernächsten Olympischen Spiele, wenn Salt Lake City dann wieder ins Programm kommt, dass man das irgendwie bündeln kann. Ja, vor allem, wenn es dann darum geht, da vorolympische Spiele zu haben, die Testwettkämpfe, dass man sagt, okay, bevor wir zweimal rüber nach Amerika fliegen, packen wir die Sachen zusammen und dann könnte man das machen. Das sehe ich als nicht unrealistisch an, aber ist halt noch ein gutes Stückchen weit weg von heute.
Ich glaube, so zeigen es ja auch andere Sportarten. Ich glaube, die Rodler und Bobfahrer, die sind ja auch immer so, ich weiß noch, 6 Wochen, glaube ich, in Amerika so ungefähr mit Trainingslager und die Wettkämpfe, dass sie da alle Stationen, sage ich mal, abarbeiten, so blöd das jetzt klingt, und dann eben weiter in Europa machen. Aber wie gesagt, da hängt ja ein bisschen mehr dran, Kosten. Welche Nation kann sich auch leisten, wirklich dann wochenlang da drüben zu bleiben? Zwischendrin so fahren sie vielleicht alle nach Hause, klar, die Amerikaner. Und die Japaner, die machen das also ständig, die müssen das dauernd gewährleisten. Aber so kleine Nationen und noch kleinere Nationen, ob die das dann so mithalten können, auch gar nicht nach Hause zu fliegen. Und 3 Tage musst du ja trotzdem irgendwo die Leute unterbringen und die Flüge bezahlen. Und ist so ein Für und Wider, sage ich mal. Kann ein Vorteil sein für die Sportart, kann aber auch ein Nachteil sein.
Ja, da schließe ich mich definitiv an und damit würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz auf das kommende Wochenende voraus. Es wird euch nicht überraschen, es ist das eine oder andere Mal in dieser Sendung schon gefallen. Die Männer reisen nach Sapporo an, haben wir ja in dieser Saison auch schon gesehen bei den Frauen. Deswegen da schnell das Programm für euch. Am Freitag die Qualifikation um 8 Uhr unserer Zeit, dann Samstag 8:10 Uhr das Springen und dann noch unsere geliebte Nachtschicht am Sonntag um 1:30 Uhr Quali und um 3 Uhr der Wettkampf. Ob ich mir das live gebe, das weiß ich noch nicht. Das wird dann meine Tagesform entscheiden. Ich hatte jetzt erstmal genug Nachtschichten nach dem letzten Wochenende. Und die Frauen sind parallel und das sicherlich nicht zu allerschlechtesten Sendezeiten in Ljubno in Slowenien. Ein sehr, sehr traditionsreicher und immer gut besuchter Ausrichter von Veranstaltungen. Gab es ja bei euch schon zu COC-Zeiten, liebe Uli, und ein paar Weltcups bist du dort auch gesprungen, obwohl die Schanze so klein und so speziell ist, aber trotzdem ein Highlight, könnte man doch sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber eigentlich nur Highlight, wenn es die Zuschauer machen, weil frag mal die Athletin, wer die Schanze wirklich mag. Ich glaube, da kriegst du eine Handvoll. Die ist so speziell, ich weiß nicht ganz klar, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert umzubauen, aber auch unten da zu landen, es ist nicht einfach weit zu springen, ich glaube nach wie vor nicht. Ich habe sie gemocht, weil ich wusste immer, viele mögen sie nicht, das ist meine Chance, gute Ergebnisse zu erzielen. Das war immer so ein bisschen in meinem Kopf, was mir oft geholfen hat bei vielen Wettkämpfen, gerade auch. Sag ich mal, wo noch nicht jede Schanze, sag ich mal, so standardisiert war. Und Lubnio ist auf jeden Fall keine standardisierte Schanze, um das mal so auszudrücken. Und ich denke, es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend werden, weil es gerade in Lubnio doch sehr eng das Feld zusammenrückt. Und da können wir uns auf jeden Fall auf spannende Wettkämpfe freuen und auch auf jeden Fall auf gute Unterstützung von den slowenischen Fans. Und sie kriegt man auch
Das
nicht raus, also sie sind hartnäckig, was die schon auch Lubnio auf die Beine gestellt haben, auch immer Vorreiter gewesen sind, jetzt was man. Mit der Silvesternight, was wir schon mal hatten, wo
ja.
sie auch ein bisschen jetzt vielleicht wieder hinten runtergefallen sind. Und ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass solche Veranstalter nach wie vor im Kalender bleiben, auch in den nächsten Jahren, um auch einfach, dass das Feld zusammenrücken kann noch mehr, dass man auch Nachwuchsathleten noch die Chance gibt. Und bei einer WM auf einer 90-Meter-Schanze, die springen, auch bei den Männern, gucke ich mir fast am liebsten an, weil es eben so spannend ist, so packend ist.
Kann ich mich dir nur anschließen, wenngleich ich sage, die haben Entwürfe für eine Großschanze in der Schublade. Das würde ich schon sehr, sehr gerne sehen in der Zukunft. Glaube aber nicht dran, dass das zeitnah irgendwie umgesetzt wird. Also dafür werden auch die Gelder fehlen, vor allem nachdem sie ja letztes Jahr so böse von der Überschwemmungskatastrophe da betroffen waren. Aber auch da, wie du schon gesagt hast, haben sie sich ja von erholt. Deswegen auch ein Standort, auf den ich mich tatsächlich sehr, sehr freue. Blöde Kameraperspektive hin oder her. Das auf
Es
jeden
geht
Fall
aber fast
zusagen.
anders nicht. Das ist so eng
Ja.
alles dort. Also das war auch
Ja.
als Trainer, dass man da überhaupt sieht, wer wie vom Schanzen springt. Also das war immer sehr schwer, da Sprünge auszuwerten.
Ja. Aber weil wir es jetzt in dieser Folge so oft erwähnt haben, Schanzen mit Charakter ist ein Schlagwort, über das man, glaube ich, mal eine eigene Folge machen könnte. Am besten packe ich dich dann noch zusammen mit Anders Jakobsen. Den habe ich nämlich in Willingen im Pressezentrum getroffen und der hat mir auch gesagt, ich bin so froh, dass ich noch zu einer Zeit gesprungen bin, wo wir so viele verschiedene Schanzen mit ihren Eigenheiten auch hatten. Jetzt dieses Standardgedöns, O-Ton von ihm selber, da hätte ich keinen Bock mehr drauf gehabt.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe mich dann auch ein bisschen schwerer manchmal getan, gerade mit der Eisspur. Ich meine, ich war dann eh nicht mehr in, sag ich mal, meiner Bestform, weil eben auch viele Sachen dazu kamen, dass ich vielleicht nicht mehr an meine Leistung anknüpfen konnte. Aber auch das war für mich schwierig mit den Eisspuren. Das war immer, für mich hat sich's gefühlt nie so richtig abgezogen. Du hattest irgendwie keine Vorteile mehr, wenn eine Schanze anders war, wo du dann doch mal dir gute Ergebnisse gezielt hast. Das hat ja das eigentlich ausgemacht, dass viele verschiedene Schanzen, dass du auch mal die Chance hattest, vorne mitzuspringen. Vielleicht haben wir deswegen auch, was jetzt so ein bisschen die letzten Jahre der Trend war, dass du einen überragenden Springer oder Springerin hattest und die fast alles gewinnt. Also kaum noch so Abwechslung, kaum noch so Überraschungen, muss man sagen. Und das hat man nur noch auf ganz wenigen Schanzen. Das sind dann noch die wenigen Schanzen eben, die mal ein bisschen eigener sind als andere. Und ja, das fehlt mir auch so ein bisschen. Und ich glaube, manche Athleten, denen einfach dieser Schanzentyp nicht liegt, der hat gar keine Chance mal irgendwo mal gut zu sein. Und das war vorher, fand ich eigentlich schöner. Aber da wird man nicht mehr zurückkommen, das stimmt schon. Die Schanzen sind jetzt so genormt, die sind vorgegeben, sie werden alle gleich gebaut.
Ja, das finde ich auch von der Sehgewohnheit irgendwie her sehr bedauerlich, dass das alles irgendwie gleich
Gleich
ausschaut
aussieht.
auch. Ja.
Ist
Ja,
mir ja dieses
schade.
Jahr auch schon passiert im Podcast, weil es einfach mit,
Ja.
das war ja Engelberg und Titisee Neustadt, das war ja gefühlt fast gleich. So.
Ja. Ja. Und ich glaube, die neue Anlage in Ljubno, die täte dir jetzt auch nicht mehr so wirklich taugen, weil da ist mittlerweile auch eine künstliche Spur drin. Aber ich
Genau,
glaube,
Villach
das.
ist auch umgebaut worden, glaube ich
Ja.
jetzt. Also
Ja.
ich kann bald nicht mehr erzählen. Nick Plessis konnte ich noch ein bisschen erzählen.
Ja, sehr schön. Ja, Mensch, schon wieder so viele Ideen für zukünftige Themen, die wir mal angehen könnten. Aber da wir ja auch so ein bisschen auf die Uhr schauen müssen, würde ich sagen, wir beenden das Ganze mit dem Ausblick auf das Programm. Da haben wir am Freitag um 12:15 Uhr in Ljubno die Quali, am Samstag um 11:30 Uhr den Wettkampf und Sonntag heißt es wieder früh aufstehen, 8:30 Uhr Quali, 10 Uhr. Wettkampf. Und nach diesem Wochenende hören wir uns dann logischerweise auch wieder hier in der Flugshow. Aber für heute darf ich mich erstmal wie immer bei dir bedanken, liebe Uli, dass du den Spaß mitgemacht hast.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und ja, wenn wir uns nicht nochmal hören, wünsche ich schon mal allen Zuhörern viel Spaß bei den nächsten Wettkämpfen und vor allem dann beim Highlight dieser Saison, Weltmeisterschaften in Trondheim.
Allerspätestens da werden wir dich auch auf jeden Fall wieder hören. Wir sind da aktuell an der Planung. Gebt uns dann noch ein bisschen Geduld. Wir müssen uns dann natürlich noch intern abstimmen, was die Termine angeht. Aber wir werden da sicherlich was Schönes für euch auf die Beine stellen. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch an diesem Wochenende erstmal sehr, sehr viel Spaß bei den Springen in Ljubno und in Sapporo und sagen bis dahin, fliegt, soweit es geht.